Gemeinde, hier in der Kirche und an den Geräten zu Hause mit dem Wochenspruch aus Lukas 12, 48b. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Diesen Gottesdienst leitet Pastorin Duplessis aus Georgsdorf. An der Orgel begleitet uns Albert Ahrens. Die Türkollekt ist heute bestimmt für das Aktionsbündnis gegen AIDS. Heute Abend laden wir ein zum Gottesdienst um 19.30 Uhr mit Pastorin Ruh Feldmann aus Hochstede. Nächsten Sonntag laden wir zum gemeinsamen Open-Air-Gottesdienst an der reformierten Kirche ein. Dann wird Pastorin Franke predigen, zeitgleiches Kindertreff und die Kollekte ist dann für das Gustav-Adolf-Werk bestimmt. In der vergangenen Woche wurde Pepe Niebuhr geboren, Sohn von Helma und André, Bruder von Lennet und Thea. Wir wünschen der Familie Gottes Segen. Auf Folgendes möchten wir noch hinweisen. Der reformierte Frauenkreis fährt am Donnerstag zum Tierpark Nordhorn. Treffen wir es um 13.30 Uhr bei der reformierten Kirche. Wer sich noch nicht angemeldet hat und mit möchte, sollte sich bei Mina Küpers melden. Die Hospizhilfe Grafschaft Bentheim lädt zur Radtour für mehr Achtsamkeit zum Thema Sternenkinder ein. Gemeinsamer Start ist am Parkplatz Kloster Flenswegen um 14.30 Uhr. Ziel ist das neu gestaltete Sternenkinderfeld am Friedhof in Emlichheim. Hier endet dann die Radtour mit einer kleinen Andacht. Unterwegs ist, glaube ich, für ein Picknick gesorgt. Wer genauere Informationen dazu haben möchte, die Mitteilungszettel der altreformierten Kirche liegen am Ausgang zum Mitnehmen. Da ist dann alles nochmal genau erklärt, wo man sich dann vielleicht auch anmelden kann. Ja, nun wünschen wir uns einen gesegneten Gottesdienst.
Liebe Gemeinde, jeden Sonntag beten wir das Unser Vater. Und im Unser Vater beten wir und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Um Vergebung soll es heute gehen. Vergebung, das erzähle ich Ihnen wahrscheinlich nichts Neues, ist gar nicht so einfach. Vor allen Dingen so zu vergeben, wie Gott uns vergeben hat. Kein einfaches Vergessen, Verzeihen, Weitermachen, sondern ein Vergeben, indem man den anderen, egal was er oder sie getan hat, in Liebe annimmt und die Beziehung weiter pflegt. Dazu bekennen wir uns als Christen in jedem Gottesdienst mit unserem Gebet, dass wir das tun wollen, dass wir die Vergebung, die Gott uns vorgelebt hat, auch weitergeben wollen an diese Welt. Darum soll es gehen in diesem Gottesdienst. Doch bevor wir wirklich durchstarten, wollen wir still werden, jeder und jede für sich. Vielleicht auch darüber nachdenken, wo wir Vergebung bei uns gerade so dringend brauchen. Guter Gott, es tut gut, dass du uns hörst. Amen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt ein Werk seiner Hände. Amen. Heiligen Geistes, sei mit euch allen. Amen. Wir singen unser erstes Lied, der Psalm 66, und wir singen die Strophen 1 und 2 und 4. Musik. Wird viel gefragt werden. Und guter Gott, wir sitzen alle hier, wir sitzen hier und gucken auf unser Leben und wir sehen, mit wie viel du uns gesegnet hast, wie gut es uns geht. Guter Gott, dass wir jeden Tag genug zum Leben haben und dass wir uns, wenn auch alles knapper wird, sicher sein können, dass wir doch gut durch die folgende Zeit kommen werden. Und doch gut, wenn es uns so gut geht. Und Gott, leider fehlt es uns dann oft an Dankbarkeit. Dankbarkeit darüber, weil es keine selbstverständlich ist. Dankbarkeit darüber, Gott, dass das, was wir haben, von dir kommt und wir nicht einfach nur aus uns selber geleistet haben. Guter Gott, weil uns diese Dankbarkeit so oft fehlt, schaffen wir es nicht immer, großzügig zu sein mit dem, was wir haben. Das Teilen, egal wie alt wir sind, fällt uns unheimlich schwer. Und genauso geht es uns nicht nur mit all dem Besitz, den wir haben, Gott, sondern auch mit den Sachen, die du uns mehr als genug gegeben hast. Mit Gnade, Liebe und Vergebung. Es fällt uns so schwer, Gott, auch diese Woche wieder, all das mit anderen zu teilen. Mit sanften Augen nacheinander zu gucken. Und viel zu oft sind wir auch diese Woche wieder an unserem kritischen Urteil stecken geblieben. Wir bitten dich jetzt darum, dass du uns davon befreist. Dass du uns hilfst, Gott, uns die Augen öffnest für das, was wir alles haben, Gott. Aber auch, dass wir es dir zu verdanken haben. Und dass in dir wir immer genug haben werden, Gott, sodass wir mit offenen Händen teilen können. Amen. Als Gnadenzuspruch lese ich aus Psalm 103 die Verse 8 bis 12. Reich an Barmherzigkeit und Gnade ist der Herr, unendlich geduldig und voller Güte. Er liegt nicht ewig mit uns im Streit und ist nicht für immer böse mit uns. Er straft uns nicht, wie wir es verdienen, und unsere Sünden zahlt er uns nicht heim. So hoch wie der Himmel über der Erde steht, so weit reicht seine Güte. Sie umfasst alle, die zu ihm gehören. So fern wie der Osten vom Westen ist, so weit rückt er unsere Vergehen von uns weg.
Wir hören die Weisung aus Matthäus 18, die Verse 19 und 20. Und auch das sage ich, Jesus, euch, wenn zwei von euch auf der Erde gemeinsam um irgendetwas bitten, mein Vater im Himmel wird ihnen ihre Bitte erfüllen. Denn wo zwei oder drei Menschen in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in der Mitte.
Als Antwort auf die Weisung singen wir unser nächstes Lied. Und es ist ein schönes Zeichen dafür, dass doch manchmal der gleiche Geist weht in Georgsdorf und dann auch in Lahr. Und zwar hat der Ahrens Psalm 103 ausgesucht, den wir gerade gehört haben, und den singen wir jetzt auch gemeinsam. Nein, dann singen wir 669. Ist da richtig, aber... Guter Gott, wir wollen nun die Stimmen dieser Welt vergessen. Wir wollen nun auf dein Wort alleine hören. Hilf uns, Gott, dass die Stille auf unseren Lippen auch zu einer Stille und einer Ruhe wird in unseren Herzen. Dass keine anderen Gedanken in unserem Kopf herumfliegen, sondern wir zur richtigen Zeit das richtige Wort für uns hören. Wir bitten dich, sei auch bei den Kindern im Kindergottesdienst, dass sie genauso wie wir Großen eine Botschaft kriegen, die wir heute Morgen brauchen für die Woche und für die Zeit, die vor uns liegt. Amen.
Die Schriftlesung finden wir heute in 1. Matthäus 33. Ich lese uns die Verse 1 bis 10. Als Jakob aufblickte, sah er Esau kommen, zusammen mit seinen 400 Mann. Da verteilte er die Kinder auf Lea, Rahel und die beiden Mägde. Er ließ die Mägde mit ihren Kindern vorangehen. Dahinter kamen Lea und ihre Kinder und zum Schluss Rahel und Josef. Er selbst zog vor ihnen her. Dabei verneigte er sich 7-mal bis zum Boden, bis er bei seinem Bruder angekommen war. Esau lief ihm entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Beide fingen an zu weinen. Als Esau schließlich aufblickte, sah er die Frauen und Kinder und fragte: Wer ist das da bei dir? Jakob antwortete: Das sind die Kinder, die Gott deinem Knecht geschenkt hat. Da kamen die Mägde und ihre Kinder näher und verneigten sich. Auch Lea und ihre Kinder kamen dazu und verneigten sich. Zuletzt kamen Josef und Rahel hinzu und verneigten sich. Esau fragte: Was hast du mit all dem Vieh vor, das mir unterwegs entgegenkam? Jakob antwortete: Mein Herr, damit wollte ich bei dir Gnade finden. Doch Esau erwiderte: Ich habe genug, mein Bruder, behalte, was dir gehört. Jakob sagte: Wenn ich Gnade bei dir gefunden habe, nimm mein Geschenk an. Ich sah dein Gesicht, und es war, als würde ich Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. So freundlich hast du mich aufgenommen. Amen.
Nun ist es aber soweit und wir singen Psalm 103 gemeinsam. Vielleicht kennen Sie das, wenn man sich selber fragt, bin ich eigentlich gut genug? Gut genug für meine Kinder, für meinen Partner, für meine Eltern? Bin ich gut genug, um wirklich Respekt, Anerkennung und Liebe zu verdienen? Oder eben Vergebung? Bin ich gut genug, um Menschen in meinem Leben zu haben, die mich lieben, die mir zuhören, die mich auf meinem Weg begleiten? Oder bin ich für all das nicht gut genug? Bin ich all das nur wert, weil ich nützlich bin, weil ich vorher etwas geleistet habe, weil ich hart arbeite oder gesund bin, weil ich einen Beitrag leiste? Oder von einer anderen Perspektive, kann es mir vielleicht nie jemand recht machen? Ist nichts und niemand je gut genug für mich? Verstehen meine Mitmenschen mich vielleicht einfach nicht gut genug? Wissen die auf der Arbeit vielleicht einfach nicht zu schätzen, wie wertvoll ich als Kollegin bin? Kriege ich nie den Zuspruch, den ich eigentlich verdient habe? Habe ich vielleicht ganz allgemein ein besseres Leben verdient als das, was ich gerade habe? Mehr Geld, ein größeres Auto, ein besseres Haus? Fühle ich mich manchmal vielleicht auch ein bisschen zu gut für die Gesellschaft, in der ich mich bewege? Etwas erhaben, um mich mit bestimmten Menschen und bestimmten Situationen abgeben zu müssen? Gibt es vielleicht Menschen in meinem Leben, bei denen ich das Gefühl habe, die brauche ich eigentlich gar nicht? Viele von uns kennen sicher die beiden Denkrichtungen. Manchmal, dass wir uns selber nicht gut genug sind, wir gucken in den Spiegel und runzeln die Stirn darüber, wen wir da sehen und wer diese Person geworden ist. Oder dass wir auf andere gucken, mit einem Stirnrunzeln und uns vielleicht unseren Teil denken, nach Hause gehen und insgeheim froh sind, dass wir unser Leben haben und nicht das der anderen. Und so sehe ich es nicht nur bei mir oder bei uns, auch in der Gesellschaft, wenn man sich umguckt. Auf der einen Seite werden die Stimmen immer lauter, die etwas einfordern. Bessere Lebensbedingungen, billigere Preise, höhere Löhne, schnellere Produktion und Lieferung. Alle mit dem gleichen Grundton, dass wir mehr verdient haben, als wie es jetzt gerade ist. Dass uns gefällig ist, uns zusteht, in einer Welt zu leben, die bequemer zu sein hat, angenehmer zu sein hat, in der wir das bekommen, was wir wollen, und zwar am besten über Nacht vor die Haustür geliefert. Diese Stimmen sind immer ganz laut, und ob es nun in Talkshows ist, am Stammtisch oder abends am Grillfeuer, diese Stimmen, die wissen ganz genau, was überhaupt alles gar nicht geht und wie alles anders laufen müsste, und zwar nämlich viel, viel besser. Das sind die lauten Stimmen in unseren Klicken von Menschen, die vielleicht auch über andere Menschen so reden, die fast wonnevoll erzählen, wie unmöglich sich die anderen benommen haben und die dann irgendwann zum Schluss kommen, das ist mir von jetzt an zu blöd, es reicht, das muss ich mir wirklich nicht länger geben. Mit Vergebung hat das natürlich nur sehr wenig zu tun. Es ist eine Haltung, die uns mehr und mehr begegnet, die nicht versucht, das zu verstehen, was gut ist, die das Gute auch nicht sucht bei anderen Menschen, sondern nur auf das Schlechte guckt, das zum Maßstab macht und nicht bereit ist, das Schlechte gegen das Gute abzuwiegen. Nicht bereit, dem, was in unseren Augen jetzt schlecht ist, noch eine Chance zu geben. Dann denkt man, man hat das volle Recht, wütend zu sein oder unzufrieden. Und selbst wenn der andere sich entschuldigt, keiner zwingt mich ja, diese Entschuldigung anzunehmen. Etwas leiser ist natürlich die Haltung von den Menschen, die das Gefühl haben, dass sie nicht gut genug sind. Diese Menschen, die stehen viel weniger im Rampenlicht oder die Augenblicke in unserem Leben, in denen wir vor unserer eigenen Kritik nicht bestehen können. Wenn man andere Menschen enttäuscht hat, Vielleicht, weil man vergessen hat, der Lebenspartner hatte heute einen wichtigen Termin und ich habe nicht gefragt, wie der gelaufen ist. Darüber erzählt man nicht groß im Freundeskreis, sondern ganz kleinlaut muss man sich dessen bewusst sein. Es kann passieren bei Freunden, bei denen man sich viel zu lange nicht gemeldet hat. Vielleicht auch gegenüber dem Arbeitgeber, der mir vielleicht etwas aufgetragen hat, aber ich habe es nur so halbherzig hinbekommen in der Eile. Ganz oft begegnet mir diese Haltung entweder bei Eltern, die sich schlecht fühlen, dass sie nicht mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen können, ihnen nichts Besseres bieten können, als sie sowieso schon tun. Oder man sieht es bei Kindern, die ein paar Jahrzehnte älter sind und die sich schlecht fühlen, dass sie nicht mehr Zeit für ihre Eltern haben, wo Schuldgefühle hochkommen, weil Oma oder Opa ins Heim gehen musste, weil es die häuslichen Umstände nicht erlaubt haben. Aber wo das Gefühl bleibt, hätte es nicht doch vielleicht geklappt? Hätte ich mir nicht doch vielleicht frei nehmen müssen, mehr Mühe geben müssen? Bin ich einfach gerade nicht gut genug? Oder es ist nur das leichte, unangenehme Gefühl, wenn wir an einem Obdachlosen an der Stadt vorbeigehen und eigentlich nicht so viel Lust haben, uns mit seiner Armut auseinanderzusetzen. Wir wissen, es ist viel einfacher, andere zu verurteilen, hochherrschaftlich darüber zu bestimmen, was die alles richtig und was die alles falsch machen, als selber der oder diejenige zu sein, die um Entschuldigung bitten muss. Sei es bei denen, die uns nahestehen oder die, die uns ganz fremd sind oder, was am schwersten ist, sei es bei uns selber. Jeder und jede, die sich schon einmal ernsthaft entschuldigen mussten, die wissen, wie schwer dieser Gang sein kann. Denn was ist, wenn die andere Person die Vergebung verweigert, die ich doch so dringend brauche? Die ich brauche natürlich für meinen eigenen Seelenfrieden, aber auch einfach nur, um weiter in Beziehung bleiben zu können, um nicht loszulassen, sondern miteinander doch noch in die Zukunft gehen zu können. Wir kennen das, Schuldzuweisungen und Schuldgefühle. Die sind nicht nur reserviert für Zeiten von schweren Fehlern, sondern für alle Zeiten im Leben, an denen wir uns wünschen, wir oder die anderen hätten etwas anders gemacht, wären mal lieber still geblieben oder hätten lieber etwas mal gesagt. Jeder und jede von uns hat solche Situationen im Leben, in denen wir uns selber nicht vergeben können, in denen wir den anderen nicht vergeben können und in denen wir auch nicht glauben können, uns wird jemals vollkommen vergeben werden. Situationen, in denen wir oder die anderen uns einfach nicht gut genug sind. Und so ist Vergebung in alle Richtungen wirklich eine schwierige Sache. Das, worum wir da jeden Sonntag bitten, dass Gott uns vergibt, so wie wir unseren Schuldigern vergeben. Wenn wir nur daran denken, bei den Kleinsten von uns, wenn es darum geht, dass der Bruder der Schwester eine Schokolade geklaut hat, ist das schon schwierig genug. Und zwischen Erwachsenen, die schon seit Jahrzehnten nicht miteinander reden, wird es nicht einfacher. Als Christen sind wir aber dazu berufen, es mit dem Vergeben zumindest zu versuchen. Die Bibel, auch sie redet oft davon, nicht nur wir sonntags im Gottesdienst. Wir haben die Geschichte gehört von Jakob und Esau, wo der eine Bruder dem anderen vergibt. Und in der Predigt soll es gehen um noch zwei Brüder, wo der eine etwas Schwierigkeiten hat, dem anderen so richtig zu vergeben, was er getan hat. Diese Geschichte möchte ich für uns vorlesen, sie ist sehr bekannt. Sie steht in Lukas 15 in den Versen 11 bis 32 und handelt vom Vater und seinen beiden Söhnen. Jesus erzählte weiter, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zum Vater, Vater, gib mir meinen Anteil am Erbe. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf. Und ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld. Dann zog er in ein fernes Land. Dort führte er ein verschwenderisches Leben und verschleuderte sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in dem Land eine große Hungersnot aus. Auch er begann zu hungern. Da bat er einen der Einwohner des Landes um Hilfe. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger mit dem Schweinefutter stillen, das die Schweine fraßen, aber er bekam nichts davon. Da ging der Sohn in sich und dachte, wie viele Arbeiter hat mein Vater? Und sie alle haben mehr als genug Brot, aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Sein Vater sah ihn schon von weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Aber sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, hol schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße. Dann holt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn, er war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Er rief einen der Diener zu sich und fragte, was ist denn da los? Der antwortete, dein Bruder ist zurückgekommen, dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen, doch sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Aber er sagte zu seinem Vater, so viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich, nie war ich dir ungehorsam. Aber mir hast du noch nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Vermögen mit Huren vergeudet. Jetzt kommt er nach Hause und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten? Da sagte der Vater zu ihm, mein lieber Junge, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, von einem Sohn, der nie verloren war und von einem Vater. Der Vater, er steht in unserer Geschichte für Gott. Der jüngste Sohn, der steht für Menschen, die Entscheidungen treffen, die nur in ihrem eigenen Interesse liegen, die nur ihren eigenen Willen durchsetzen wollen und nicht auf andere gucken oder auf das, was Gott für sie möchte. Der ältere Sohn ist das, was wir vielleicht einen guten Menschen nennen würden, gehorsam und treu. Er bleibt zu Hause bei seinem Vater, er arbeitet bis spät abends auf dem Feld. Er arbeitet für das Wohl der anderen mit, er ist verlässlich und er ist verantwortungsbewusst. Es ist eine Geschichte über Konsequenzen, über Gerechtigkeit, auch über Hochmut, über Schuld und über Vergebung. Und in der Geschichte geht es eben darum, um diese Frage, was verdienen wir denn? Verdienen wir, so behandelt zu werden, wie wir uns verhalten? Und was steht uns am Ende zu? Am Anfang der Geschichte wird schnell klar, was den Söhnen zusteht, das Erbe des Vaters. Es gab damals, auch heute noch, klare Regeln, wie Erbe zu verteilen ist. Und deswegen gibt es auch zwischen Vater und Sohn keine große Diskussion, als der Sohn sagt, er möchte jetzt das haben, was ihm zusteht. Alle wissen, was es ist, was ihm zusteht, und er bekommt diesen Besitz, der seiner ist. Durch seine Geburt steht ihm eben ein Teil des väterlichen Besitzes zu. Ganz egal, ob er dafür gearbeitet hat oder nicht. Zum Ende der Geschichte jedoch wird es immer verschwommener. Wer von diesen beiden Söhnen nun eigentlich was verdient hat. Der verlorene Sohn, er meint, die Liebe seines Vaters hat er auf jeden Fall nicht mehr verdient. Er will nur überleben, er will keinen Hunger mehr leiden und deswegen fragt er nicht nach mehr, als einfach nur ein Arbeiter zu werden auf dem väterlichen Besitz. Er sagt ganz deutlich, ich bin es gar nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Der jüngste Sohn, so verschwenderisch er auch war, geht mit sich selber am Ende hart ins Gericht. Und genauso hart geht mit ihm ins Gericht der ältere Bruder. In seinen Augen hat der Jüngere, der so selbstsüchtig war, der so verloren war, tatsächlich nicht mehr verdient als vielleicht allerhöchstens die Brotkrumen von ihrem Tisch. Der Vater gibt dem Verlorenen einen Ring, einen Mantel, ein gemästetes Kalb. All das hat in seinen Augen eigentlich derjenige verdient, der treu zu Hause geblieben ist. Und natürlich nicht der, der es in der Welt herumgetrieben hat. Und ich glaube, auch wir mit unserem Verständnis heute lesen die Geschichte, diese so bekannte Geschichte. Und nach unseren Maßstäben können wir auch fragen, verdient denn dieser verlorene Sohn wirklich diese Gnade, diese Behandlung? Und verdient es denn der treue und dieser loyale Sohn wirklich, dass er am Ende sogar ein bisschen zurechtgewiesen wird vom Vater? Eigentlich ist es ziemlich ungerecht, was hier passiert. Der Vater gibt nämlich keinem der Söhne das, was sie in unseren Augen verdient hätten. Der in aller Demut vor ihn tritt, aber doch so einige Schuld auf sich geladen hat, wird belohnt und wird gefeiert. Und der so selbstbewusst, aber vielleicht doch zu Recht auf alle seine Verdienste verweist, der wird zurechtgewiesen. Eine Geschichte über die Gerechtigkeit Gottes, die so gar nicht funktioniert wie unsere Gerechtigkeit. Denn erst einmal ist es eine eindrückliche Lektion darüber, was es heißt, wirklich zu lieben. Jemanden mit offenen Armen zu begrüßen, zurück in sein Leben zu lassen, egal wie weh dieser jemand einem getan hat. Aus Freude darüber, dass die Person, die so unendlich weit weg war, wieder da ist, wird alles vergessen, was diese Person einmal getan hat. Das Verhalten des Vaters, es wirft ein kritisches Licht darauf, wie wir uns verhalten hätten. Denn oft finden wir uns, glaube ich, in der Position des älteren Sohnes wieder. Ganz widerwillig sieht man mit an, wie Menschen Glück und Vorteile haben, die es in unseren Augen viel weniger verdient haben als wir. Und wie schwer fällt es uns, Menschen, die uns enttäuscht und verletzt haben, wieder mit offenen Armen zu empfangen. Zu einem gewissen Punkt natürlich eine gesunde Einstellung. Gesund, nicht voreilig jemand wieder in das eigene Leben zu lassen, der dort viel Schaden angerichtet hat. Gesund, erstmal jemanden wieder sich das Vertrauen erarbeiten zu lassen, was vielleicht berechtigterweise verloren gegangen ist. Aber wenn wir es wirklich mit der Vergebung so ernst meinen als Christen, dann bleibt es doch eine Herausforderung, Menschen, selbst wenn sie sich so verhalten haben, über Zeit eine zweite oder dritte oder vierte Chance zu geben. Schwierig ist das allemal. Davon können gerade vielleicht Menschen ein Lied singen, die in ihrer Familie drogen- oder alkoholabhängige Menschen haben, denen auch wieder und wieder eine Chance gegeben werden muss. Menschen, die sich dann oft von anderer Seite anhören müssen, wie kannst du dem denn wieder vertrauen? Wie kannst du den überhaupt noch wieder in dein Leben lassen? Der verdient das gar nicht, wie gut du zu ihm bist. Aber am Ende müssen wir uns fragen, was verdient ein Mensch schon? Verdiene ich es denn, dass ich ein gutes Einkommen habe? Verdiene ich es denn, dass ich in einem Haushalt geboren worden bin, in dem mir die Türen offen standen, in dem mir bei Problemen geholfen worden ist? Indem ich aufgefangen worden bin, wenn ich etwas falsch gemacht habe? Verdiene ich das, was ich wie die beiden Söhne der Geschichte nur durch meine Geburt von meinen Eltern empfangen habe? Verdiene ich irgendetwas davon wirklich? Und verdiene ich das, was Gott für mich getan hat? Verdiene ich es, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, damit ich nicht verloren gehe, sondern ein ewiges Leben habe? Verdiene ich es, dass er mir alle meine Sünden vergibt und mich jeden Tag neu anfangen lässt? In Wirklichkeit wissen wir doch alle, dass wir davon nur das Wenigste verdienen, vielleicht sogar überhaupt nichts. Genauso wenig wie Menschen in Krisengebieten es heute verdienen, dass ihr Leben in Schutt und Asche liegt, genauso wenig verdiene ich es, dass ich gleich nach Hause fahre und ein leckeres Mittagessen zu mir nehmen kann. Natürlich, wir bilden es uns schnell ein, so wie der ältere Sohn in der Geschichte, dass wir das alles verdient haben, weil wir ja ganz hart arbeiten für all diese Sachen. Wir treffen die richtigen Entscheidungen, wir sind klug gewesen, haben Geld vielleicht zurückgelegt. Aber in Wahrheit wissen wir doch, wie viel Glück wir hatten, wie viel Gnade unseren Lebensweg gezeichnet hat und wie anders Dinge hätten laufen können. Wie oft die Dinge auch hätten schlecht ausgehen können, ganz ohne unser Zutun. Und dann wären wir dann die gewesen, über die andere die Nase rümpfen. Der Hochmut des älteren Sohnes, dass er alles verdient hat, was der Jüngere bekommt, ich glaube, sie verdient auch zu Recht eine Zurechtweisung. Denn genauso wird unser Hochmut zurückgewiesen werden, wenn wir uns wirklich einbilden, wir verdienen mehr als irgendjemand sonst. Denn auch wir, genauso wie der Sohn in der Geschichte, wir leben nicht aus dem, was wir uns selber hart erarbeitet haben, sondern wie der Vater in der Geschichte sagt, wir leben aus dem, was er uns jeden Tag gibt. Anstatt auf andere zu gucken, es ihnen zu neiden, was sie haben, auch wenn sie es in unseren Augen auch nicht verdient haben, sollten wir uns dankbar darauf konzentrieren, wie gut es uns im Leben jeden Tag gegangen ist. Immer im Hinterkopf zu behalten, nicht allen geht es so gut wie uns. In unserer Geschichte ist es der jüngere Sohn, dem es wirklich nicht gut ergeht. Wir wissen zwar nicht, warum er sich hat ausbezahlen lassen, wir wissen nicht, warum er sich auf den Weg macht, so einen selbstsüchtigen Plan verfolgt, verschwenderisch lebt, aber wir hören, was für Konsequenzen seine Entscheidungen haben. Es ist eine kurzsichtig getroffene Entscheidung, ganz alleine etwas aus sich machen zu wollen, eben ohne den väterlichen Beistand. Und es führt ihn am Ende zu den Schweinen auf das Feld und in eine Hungersnot. Er kommt so weit in seinem Elend, dass die Vergebung seines Vaters die einzige Chance ist, nicht nur auf ein gutes Leben, sondern auf das Überleben. Und der Vater gibt ihm diese Chance. So wie wir glauben, dass jeder, der wirklich verloren war, der aussichtslos gestrandet ist und der in Demut und Reue seine Fehler erkennt, Vergebung bei Gott kriegen wird. Jeder und jede, egal welche Geschichte auch hinter ihnen liegt, wird von Gott mit offenen Armen willkommen geheißen werden. Der oder die, die immer schon Kind Gottes war, bleiben Kinder Gottes. Egal, was sie tun, egal, was sie sagen, egal, wie viel Abstand sie zwischen sich und dem Vater geschaffen haben. Und so kriegen die Söhne eben nicht, was sie in den Augen dieser Welt verdienen würden. Sie kriegen das, was ihnen von Anfang an versprochen worden ist. Ein Teil am väterlichen Besitz, Fürsorge und Liebe. Man könnte fast sagen, sie kriegen nicht das, was sie verdienen, sie kriegen das, was sie brauchen. Der Jüngste bekommt die Chance, sein Leben wieder in den Griff zu kriegen. Und der Ältere bekommt die Gelegenheit, wirklich zu verstehen, wie gut es ihm geht an jedem Tag seines Lebens. Der Vater hält ihm vor Augen, wofür er dankbar sein kann. Und eröffnet damit die Gelegenheit, dass der Ältere es dem Jüngeren gönnen kann, dass auch er wieder Teil wird von diesem Leben. Und wenn Gott es so tut, oder der Vater mit den zwei Söhnen in der Geschichte, dann glauben wir doch, dass er das auch mit uns so tut. Dass auch er uns das gibt, was wir brauchen und was er uns versprochen hat. Nicht nur ein glückliches Leben als Belohnung vielleicht sogar dafür, dass wir eifrig jeden Sonntag zur Kirche gehen. Wenn wir darüber reden, dass Gott uns gibt, was wir brauchen, reden wir auch nicht um ein Haus, nur weil wir so hart gearbeitet haben im Leben. Es geht um die Dinge, die Bibel immer wieder verspricht. Gnade, Liebe, ewiges Leben und Vergebung. Trotz allem, was wir im Leben schon falsch gemacht haben. Vergebung eben nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil er es uns versprochen hat und weil wir diese Vergebung so dringend brauchen. Und so hat diese Vergebung wirklich zwei Seiten, wie in dieser Geschichte mit den zwei Söhnen. Für den oder die, der sich nicht gut genug fühlt. Vielleicht auch heute Morgen sitzen ein paar hier, die dann auf der Seite des Sohnes stehen, der das Gefühl hat, alles ist verbockt, alles ist falsch gemacht, nichts wird mehr richtig gehen. Vielleicht sitzt auch heute Morgen jemand hier, der sich eigentlich im Grund und Boden schämt über Dinge, die in der Vergangenheit liegen. Jemand, der vielleicht immer wieder eine bestimmte Situation durchdenkt und sich wünscht, es wäre doch anders gelaufen. Wenn es uns so geht und auch wenn es uns nur in bestimmten Fragen so geht, dann können wir heute eigentlich mit erleichtertem Herzen hören, dass nichts davon eine Rolle spielt. Dass Gott uns mit offenen Armen aufnimmt, es ist eine zweite Chance gibt, sogar eine dritte, eine vierte, und dass wir nicht ewig festgenagelt werden auf das, was wir in der Vergangenheit alles falsch gemacht haben. Das dürfen wir genießen und uns wirklich davon befreit fühlen und, so wie der Sohn, vielleicht auch lernen müssen, es anzunehmen für unser Leben. Wenn wir aber hier sitzen, und das ist dann die andere Seite der Vergebung, wie der ältere Bruder, wenn wir so unsere Probleme damit haben, wenn es Menschen besser geht, als sie es in unseren Augen verdient haben, selbst wenn sie uns wirklich enttäuscht haben, wirklich faktisch falsche Entscheidungen getroffen haben, dann müssen wir uns anhören, auch die verdienen Vergebung. Auch die sind Kinder Gottes und Teil seiner Liebe. Auch sie werden die Vergebung Gottes bekommen. Und um wie viel mehr sollten sie dann nicht unsere Vergebung bekommen, die wir ja auch keine Unschuldslämmer sind. In Wahrheit ist von uns keiner besser oder schlechter. Keiner der beiden Söhne ist besser oder schlechter in Gottes Augen. Er freut sich über die Kinder, die bei ihm sind. Und hoffentlich hilft uns das, wenn wir darüber nachdenken, wirklich den Mut zu haben, erstmal um Vergebung zu bitten, um Entschuldigung zu bitten, bei anderen Leuten, aber auch natürlich bei Gott. Aber vor allem hoffe ich, dass es uns hilft, einander in Langmut zu ertragen und zu vergeben. Damit wir, wie in der Geschichte, am Ende eine Gemeinschaft miteinander genießen können, wie Gott sie eigentlich von Anfang an sich für uns gewünscht hat. Dass wir es schaffen, nicht darauf nur zu gucken, was wir jeweils verdient haben, sondern dass wir auch im Auge behalten, was nicht nur wir brauchen, sondern auch die anderen. Und dass wir es einander gönnen können, wenn jemand kriegt, was er wirklich braucht, ob das nun wir selber sind oder jemand, der es in unseren Augen nicht verdient hat. Amen. Wir singen Lied 329. Lasst uns beten. Guter Gott, wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir aus der Vergebung leben, die du uns schon vor aller Zeit geschenkt hast. Dass wir, Gott, an der Gnade, die du uns gibst, nicht einfach so festhalten, sondern sie bereitwillig mit anderen teilen. Wir bitten dich, Gott, für alle im Leben, auch für uns, die mit so verschlossenen Armen durchs Leben gehen wie der ältere Bruder in der Geschichte, die anderen die Gnade, die Vergebung, die Liebe nicht gönnen, sondern nur Menschen danach bewerten, was sie schon geleistet haben im Leben, die anderen vorhalten, dass sie faul sind oder nur auf Kosten von anderen leben. Hilf ihnen, Gott, dass sie etwas Güte in ihrem Herzen finden. Guter Gott, dass sie Dankbarkeit in ihrem Herzen finden darüber, dass sie einen geraden Lebensweg hatten und dass sie da sein können für die, die sie brauchen. Guter Gott, wir bitten dich für alle, denen es so geht wie dem jüngsten Bruder, die verkehrte Entscheidungen treffen, die selbstsüchtige Entscheidungen treffen und sich an Punkten in ihrem Leben wiederfinden, wo sie völlig alleine und am Ende sind. Gib ihnen den Mut, den Weg zurückzusuchen. Zurück zu denen, die sie verstoßen haben, oder auch, Gott, zurück zu dir. Hilf ihnen, Gott, und gib ihnen das Vertrauen, dass sie mit offenen Armen willkommen geheißen werden. Und dass, guter Gott, wir bereit sind, als Gemeinschaft von Gläubigern einander zu vergeben und gemeinsam in die Zukunft zu gehen. Wir bitten dich, Gott, überall dort, wo Streit herrscht, dass du mit deinem Geist hilfst, dass Vergebung geschieht und so die Menschen in Gemeinschaft leben, die du zusammengefügt hast. Ob das auf der ganzen Welt ist, Gott, oder in unseren Familien. Wir wollen dich bitten heute auch für Pepe Niebuhr. Guter Gott, dass du ihn segnest, zusammen mit seinen Geschwistern, seiner Familie, seinen Eltern, dass auch sie es als Familie schaffen, als Gemeinschaft miteinander zu leben, einander zu genießen. Dass auch Pepe weiß, ihm wird immer vergeben werden. Und egal wie weit er auch sich entfernt von denen, die ihn lieb haben, es gibt immer einen Weg zurück. Hilf uns, Gott, dass wir daraus leben können, jeden Tag aufs Neue. Und dass dieses Vertrauen darauf unsere Entscheidungen in Zukunft bestimmt. Gemeinsam beten wir: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn ich das jetzt nicht richtig mache, müssen Sie mich bitte korrigieren. Das letzte Mal, als ich hier war, gab es etwas durcheinander, glaube ich. Wir singen das letzte Lied, aber die Musik vorher ist etwas länger und dabei wird die Kollekte eingesammelt. Genau so. Und wir singen 3 Strophen und bei der letzten Strophe stehen wir dann auf. Super, dann kriegen wir es dieses Mal richtig. Gott um seinen Segen bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.
Thank you.